Ja, wie immer grüße ich euch ganz herzlich. Als ihr so gegen 10 oder nach 10 hier alle so reingeströmt kamt, da fiel mir so eine Anekdote ein. Da ist in einer Firma ein Mitarbeiter, der kommt jeden Tag zu spät. Da wird dem Chef eines Tages zu bunt. Da spricht er mit dem Mitarbeiter. Und dann sagt er unter anderem zu ihm: Ach, da hören Sie mal, Sie waren doch beim Militär. Und was hat denn Ihr Feldwebel gesagt, wenn Sie da jeden Tag zu spät gekommen sind? Sagt der Mitarbeiter: Guten Morgen, Herr Hauptmann. Also Hauptmann ist ein bisschen mehr Feldwebel. Ja, Philipper 1, 7 bis 8. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Glaubens mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Paulus ist mit dieser Philippa-Gemeinde auf Ängste verbunden. Er hat die besten Erinnerungen an ihre Entstehung, ne? Wie Gott der Lydia das Herz öffnete und den Kerkermeister durch den Schock eines Erdbebens errettete. Und so schreibt ihn der Apostel Paulus aus dem Gefängnis in Rom: Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Er wertschätzte also ihre Gemeinschaft am Evangelium. Schreibt in Vers 7 weiter: Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Das alles ist für Paulus ganz normal, eine Selbstverständlichkeit. Bin ich eigentlich auch so normal? Welchen Maßstab lege ich an meiner Gemeinde an? Ich fürchte, an diesem Maßstab des Paulus gemessen geht es in meiner Stellung zu meiner Gemeinde nicht so ganz normal zu. Jedenfalls nicht so, wie es für Paulus nur recht war. Und deshalb muss ich umdenken. Von mir weg zum Wort Gottes hin. Für einen Christen gelten also andere Maßstäbe. Wahrscheinlich lasse ich mich noch viel zu sehr leiten von dem, was unter Menschen als normal angesehen wird. Doch Jesus bringt neue Normen in unser Leben hinein. Auch im Verhältnis zu meiner Gemeinde. Die Gemeinde hält zusammen. Das soll heute Morgen unser Thema sein. Der erste Gedanke: vereint in der Gnade. Eines Abends war auf einer amerikanischen Autobahn eine Frau im Auto unterwegs nach Hause. Ein Lastwagen fuhr sehr dicht hinter ihr her, was ihr nicht behagte. Sie fuhr schneller. Der LKW auch. Sie beschleunigte noch mehr, aber der Lastwagen ließ nicht locker. Sie verließ die Autobahn und das große, schwere Fahrzeug blieb ihr unerbittlich auf den Fersen. Schließlich hielt sie an einer Tankstelle, stieg schreiend aus ihrem Wagen und rannte in das Tankstellenhaus hinein. Der Fahrer des LKWs verließ sein Führer aus, öffnete die hintere Tür des Autos der Frau und holte einen Mann heraus, der sich dort versteckt hatte, um der Frau Gewalt anzutun. Der Fernfahrer hatte ihn aus seiner hohen Sitzposition dort gesehen und war deshalb der Frau so hartnäckig gefolgt. Und Gottes Gnade ist noch hartnäckiger. Sie gibt nicht auf. Ja, und deshalb brauchen wir Gottes Gnade nicht nur bei unserer Bekehrung, sondern jede Minute und Stunde unseres Lebens. Ohne Gottes Gnade würde keiner von uns das Ziel erreichen. Ohne Gnade müsste Gott uns fallen lassen wegen unserer Untreue, unseres Ungehorsams, unseres ständigen Versagens. Ohne Gnade müsste Gott uns strafen, weil ja selbst unser frömmstes Tun mit Sünde behaftet ist. Immer wieder das Wort Gnade. Auf viele Fragen bekommt man ja nur die ach so hilfreiche Auskunft, es ist eben alles Gnade. Da gibt es diese Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 bis 10, da berichtet Paulus von einer schweren Krisenzeit in seinem Leben. Und in dieser schweren Anfechtung hat Gott ihm nur ein Wort gegeben, Gnade. Ja, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit mächtig. Oder man könnte auch übersetzen, vollkommen. Und dieses Wort hat Paulus wieder aufgerichtet und fröhlich gemacht. Gnade bedeutet, sich herablassen, herabneigen. Also wie der Vater in Lukas 15 sich zu seinem Sohn herabneigt. Wie Jesus in Lukas 7 sich zu der Sünderin herabneigt und sie in Schutz nimmt. So hat der lebendige Gott sich herabgeneigt zu Paulus und ihn zu seinem Knecht, zu seinem Sklaven erwählt. Ihn, den Verfolger und Verächter Jesu. Und das ist eine unbegreifliche Herablassung Gottes. Eine Gnade. Habt ihr auch schon mal Gedanken gemacht, warum ihr sitzt hier eigentlich hier? Und andere sitzen nicht hier? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Das ist doch Gnade, ne? Ja? Da kann ich so gar nicht begreifen, ermessen, was das bedeutet. Das soll aber nicht dazu führen, dass wir hier nur herumlungern. Ja, seit Jahrtausenden bemühen sich die Menschen mit ihren Gedanken, mit ihrem Tun und Handeln, Gott zu erreichen. Religion nennt man dieses Bemühen. Welch ungeheure religiösen Anstrengungen haben immer wieder Menschen unternommen, um Gott in den Griff zu kriegen. Aber wer hat Gott denn wirklich erreicht? Alles menschliche Bemühen war für die Katz. Gott ist so hoch für uns. Haben wir gerade auch in dem Psalm 115 gelesen. Und da lässt sich Gott in Jesus Christus herab. Und jetzt kann ich wissen, wer Gott ist. Jetzt kann ich wissen, was er will. Ja, Gott macht den Anfang. Gott knüpft die Verbindung, die ich nie hinbekomme. Versteht ihr? Das ist Gnade. Etwas, was ich nie erreiche, geschenkt zu bekommen. Der zweite Gedanke, vereint in der Bekräftigung des Evangeliums. Hier erklärt Paulus, was er unter Gemeinschaft am Evangelium versteht, nämlich die Anteilnahme an dem Kampf des Paulus um das Evangelium. Überall auf seinen Missionsreisen trat er für das Evangelium ein. Und damit wir uns richtig verstehen, Evangelium heißt nicht die vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, sondern Paulus hatte ja nur das Alte Testament. Ja, Evangelium heißt die Botschaft vom Sieg Jesu. Die frohe Botschaft vom Sieg Jesu. Und er verteidigte und bekräftigte es, wo immer er auftrat. Was war die Folge? Widerstand. Widerstand. Mal waren es die Heiden. Da hat man ja noch Verständnis für. Und dann die Juden. die ihn wegen seiner Lehre ins Gefängnis brachten, ihn folterten und auch umbringen wollten. Er selbst berichtet den Korinthern in 2. Korinther 11, 22, 29, ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahr. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger eine empfangen. 40 Schläge. Wisst ihr, dieses Schlaginstrument war eine Peitsche, in der man entweder Steine eingeflochten hat oder Metall. Und da hat man dann auf den Rücken drauf gehauen. Ja, also ich lese mal erstmal zu Ende. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlebt. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Paulus aussah? Ja, richtig ein smarter Typ, ne? Wo wir sagen würden, ey, so möchte ich auch mal aussehen. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinde. Wer ist schwach? Und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Ja, das Evangelium stand und steht bis heute unter Beschuss. Und da trifft auch die Verkündiger. Der Dienst am Wort ist nicht immer pure Freude. Er trug dem Apostel nicht Ehre und einen großen Namen ein. Im Gegenteil. Es war Kampf, Verachtung und Bedrängnis. Und das alles fühlte sich für Paulus an wie ein brennender Schmerz. Und da war es ihm ein großer Trost, in den Philippern Menschen gefunden zu haben, die nicht nur gläubig waren, sondern die hinter ihm standen, die sich des Kampfes bewusst waren, den er zu kämpfen hat, die an seinen Fesseln Anteil nahmen und das Wesen seines Dienstes verstanden haben. Der dritte, vereint in der Verteidigung des Evangeliums. Er nannte seinen Dienst Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Paulus hatte eine ganz klare Vorstellung von dem, was Evangelium ist und was es nicht ist. Die großen deutschen Wochenblätter, wie zum Beispiel Spiegel, Fokus, Stern und so weiter, machen sich ja große Mühe, den Leuten zu erklären, was sie von den Evangelien halten. Alle Jahre erscheinen zu Weihnachten und zu Ostern dann die alten Artikel als neueste Erkenntnis. Ich habe mal so eine Blütenlese zusammengestellt. Erstens, die Evangelien sind alle gefälscht. Jesus hat nie gelebt. Jesus hatte Brüder. Jesus ist mit Maria Magdalena nach seiner Kreuzigung nach Indien geflüchtet. Maria Magdalena war das erste Oberhaupt der Gemeinde in Jerusalem. Also meistens stehen sich diese widersprechenden Thesen auch in einem Artikel. Ja, da wird den Leuten erklärt, also Jesus ist mit Maria Magdalena nach Indien geflüchtet und ein Stückchen weiter steht dann, dass Maria Magdalena das erste Oberhaupt in der Gemeinde in Jerusalem war. Wenn man das mal liest, dann sagt man sich, wenn die wo in Indien war, wieso war ja die Chefin in Jerusalem? Also irgendwas, ja, also für Paulus bestand das Evangelium darin, dass alle Menschen aufgrund ihrer Sünde und Verderbtheit und nicht nur unter dem Gericht, sondern auch unter dem Zorn Gottes stehen und damit auf ewig verloren sind. Aber in seiner Barmherzigkeit sandte er seinen Sohn Jesus Christus aus der Herrlichkeit des Himmels, um am Kreuz von Golgatha stellvertretend für Sünder den gerechten Zorn Gottes zu tragen und an ihrer Stelle zu sterben. Ja? Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Ganz wichtig. Um auf der Grundlage der Erlösungstat erweckt der Heilige Geist aus freier Gnade Menschen für diese Botschaft, führt sie zur Umkehr. Ja, das alte Wort heißt Buße. Und Buße hat nichts mit Büßen zu tun, sondern, was ich vorhin schon sagte, mit Umdenken. Und schenkt ihnen retten Glauben an Jesus Christus als ihrem Erlöser, sodass sie das ewige Leben haben. Das heißt, nicht durch gute Werke, sondern aus dem Glauben und durch die Gnade allein werden wir gerettet. Ne, auch damals wie heute hat man unter dem Namen Evangelium allerlei Variationen entwickelt. Und Paulus hielt nichts von solch einer hochgepriesenen Vielfalt. Und er hat den Galatern in Galater 1, Vers 8 geschrieben, aber selbst, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündet haben. Und jetzt kommt ganz was Schlimmes. Der sei verflucht. Also würden wir heute gar nicht mehr sagen. Ne? Ist auch so eine. Wir würden heute sagen, naja, wir müssen ja das Beste davon dann herausholen. Also wir sind ja alles Irrende und meinen das ja alle gut. Nein, hier steht ganz klar, einer ein anderes Evangelium verkündet, der sei verflucht. Warum? Warum war Paulus so eng? Warum hat er nicht diese Bandbreite gehabt? Warum macht er es sich so schwer? Also ganz einfach, weil die These nicht stimmt, dass jeder nach seiner Versorgung selig werden kann. Und es gibt nur ein Evangelium, durch das wir wirklich gerettet werden. Und das ist das Evangelium Gottes, die gute Nachricht vom Sieg Jesu auf Golgatha. Und darum sagt Paulus in Galater 1, 6 bis 7, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Also, es geht hier Paulus nicht um Rechthaberei, um das Reiten eines theologischen Steckenpferdes, sondern um die Frage, durch welches Evangelium wir aus unserer Verlorenheit herauskommen können. Und da gibt es nur eins, Römer 1, 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Gottes Kraft. Zur Errettung für jeden, der glaubt. Verstehen wir? Gottes Kraft. Nicht meine. Nicht Rhetorik. Ja, und dieses Evangelium verteidigte und bekräftigte der Apostel Paulus bis auf sein eigenes Blut. Darin bestand der Kampf. Das war sein Leben in Hingabe an seinen Herrn. Und dafür war er bereit zu sterben. Ja, wir sind ja weit davon entfernt, uns das so einzusetzen. Ja, da haben wir ja ziemlich Bammel. Ne? Und in diesem Einsatz für die rettende Heilsbotschaft war er oft einsam. Und viele, viele ließen ihn allein. Der vierte Punkt, vereint im Glauben. Die Hingabe des Lebens an den Herrn Jesus Christus führt immer, ich betone das ausdrücklich, führt immer zum Dienst an den Nächsten. Die Gemeinde in Philippi verließ Paulus nicht. Sie beteten für ihn, sie solidarisierten sich mit ihm, sie unterstützten ihn. Sie haben sich auch finanziell um ihn gekümmert. Paulus bedankt sich. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Keine Gemeinde hat mit mir Gemeinschaft gehabt im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal oder sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Philipper 4, Abvers 10. Das tat den Paulus wohl. Da waren Leute da, die haben mit ihm gelebt. Trotz dieser Entfernung. Ja, das ist doch auch unser Problem. Leben wir miteinander, trotz unserer Nähe? Ja, das ist doch unser Problem. Aber die Philipper taten noch mehr für ihren Gemeindegründer. Sie haben ihre Gaben nicht per Post oder per Kurier zu Paulus gesandt, sondern er schreibt, ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gaben empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Philipper 4, 18. Dieser Epaphroditus war nicht nur Kurier, sondern die Philipper hatten ihn abgestellt, um dem Paulus in seinen Fesseln zu dienen. Das geht aus Kapitel 2, 25 hervor. Dort bezeichnet Paulus ihn als Helfer in seiner Not. Die Philipper hatten ihm also auch einen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Und der setzte sich so sehr für Paulus ein, dass er selbst todkrank wurde. Aber der Herr heilte ihn wieder. Und Paulus schreibt den Philippern in 2, 30, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Merken wir, wie sehr Paulus den Epaphroditus schätzte und welch ein wunderbarer Trost die Philipper ihm in seinem Kampf um das Evangelium waren? Kein Wunder, dass er ihm bekennt, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage. Verstehen wir? Paulus war ja nicht einfach nur so ein akademischer Theologe. Der hat das studiert. Na klar, er hätte das sein können. Aber er war es nicht. Er war nicht nur ein überlegener Lehrer, an den keiner herankam. Nein, er war ein Mann mit Herz und voller Liebe. Er hatte Sehnsucht nach seinen Glaubensgeschwistern und schämte sich dessen nicht. Und dann schreibt er ihn weiter in Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Paulus möchte, dass die Philipper wissen, dass er keine Schau macht und ihnen nicht schmeichelt, sondern dass er es ehrlich meint. Gott ist mein Zeuge. Er weiß, wie sehr es mich nach euch allen verlangt. In der herzlichen Liebe Jesu Christi. In Kapitel 4, Vers 1 ruft er ihn sogar zu, ihr seid meine Freude und meine Krone. Ja, und hier können wir sehen, welch eine Verbundenheit, welch eine Einheit, welch eine Hingabe das Evangelium hervorbringt. Heute möchte man ja Einheit schaffen. Ach, wir sollen ja alle eins sein. Aber Evangelium will keiner haben. Ja, und deswegen ist diese Sehnsucht nach Einheit eine Sehnsucht, die nie erfüllt wird. Die nie erfüllt wird. Auch einfach aus dem Grunde, weil die Einheit schon längst da ist, nämlich in Jesus Christus, sind wir alle eins. Und eins sein heißt nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben, sondern dass wir alle den gleichen Herrn haben. Ne? Uns verbindet kein Hobby, kein Sport, keine Reisen, keine Interessengemeinschaft, keine Bürgerinitiative, kein Parteibuch. Uns verbindet die Gemeinschaft am Evangelium, seine Verteidigung und Bekräftigung. Ja, nochmal, ich kehre nochmal an den Anfang zurück. Da war da die Lydia. Griechen. Und dann war da der Kerkermeister. Römer. Zwei Kulturen, die absolut im alltäglichen Leben nicht zusammenpassten. Da ging man sich aus dem Weg. Und in der Gemeinde war man eins. War man eins. Ja? Ne? Ganz was anderes. Ja? Uns verbindet die Gnade Gottes, die jeden Morgen neu ist. Uns verbindet die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Er ist unsere Identität. Er ist unser Heil. Er ist unsere Freude. Und er ist unser Leben. Aus Gnaden. Ich bete, dürft sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort. Herr, wir vergessen das oft. Aus Gnaden gerettet. Und wir meinen, wir müssten ganz groß herauskommen, wenn wir so alles preisgeben, was wir für den Herrn so tun. Vergib uns das. Und ich danke dir, dass du dieses Gute in uns wirkst, dass du alles vorbereitet hast, dass wir aus lauter Gnade und Barmherzigkeit das dann auch bewerkstelligen können. Danke, dass du uns dieses Wort heute Morgen gesagt hast, dass du uns ermutigt hast, unser Leben zu überdenken, unser Leben auf deine Seite zu stellen, und dass du uns zugesagt hast, dass du uns nahe bist, sogar Wohnung in uns macht. Danke dafür, dass wir, auch wenn wir uns einsam meinen, alleine fühlen, du bist für uns da, für immer. Dafür danke ich dir. Amen.